Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in Lukas 20, Abvers 27, und damit stehen wir immer noch an diesem denkwürdigen Dienstag vor Karfreitag. Das haben wir schon behandelt ab Kapitel 20, Vers 1 letztes Mal. Und dieser Dienstag vor Karfreitag umfasst also hier Kapitel 20 und 21. Im Matthäusevangelium ist das noch eindrücklicher, von der Länge her, meine ich. Und zwar beginnt dieser Dienstag dort in Kapitel 21 und geht dann weiter, 22, 23, 24, 25. Ist alles Dienstag vor Karfreitag. Und an diesem Tag gab es im Tempel ganz massive Auseinandersetzungen. Alle möglichen Gruppen des Judentums wenden sich gegen den Herrn Jesus in Diskussionen und versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Und zwar haben wir letztes Mal gesehen, der Sanhedrin kommt gegen ihn und fragt, was ist deine Legitimation, um diese Dinge zu tun, die du tust? Dann kommt eine Gruppe von Pharisäern, unheilig verbündet mit Herodianern. Denn die gehörten eigentlich gar nicht zusammen. Aber der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nach diesem Motto haben sie gehandelt, um den Herrn mit einer politischen Frage zu Fall zu bringen. Und jetzt kommen wir dazu, die Sadduzäer kommen da ab Kapitel 20, 27 mit einer Fangfrage. Und jedes Mal sehen wir, wie der Herr Jesus in seiner Weisheit ganz anders antwortet und auf diese Angriffe eingeht. Und weiter kommt dann, aber das wird nur in Matthäus 22 beschrieben, also nicht in Lukas, aber in Matthäus 22, Vers 34, dann kommt ein Gesetzgelehrter. Und das ist nicht dasselbe wie ein Schriftgelehrter. Das sind zwei verschiedene Ausdrücke in der Bibel. Der Gesetzgelehrte, das ist der Nomikos. Und das ist ein ganz spezieller Schriftgelehrter, der spezialisiert ist auf Halacha. Halacha, das sind diese Gesetze im Judentum, die Rabbiner festlegen, die verbindlich sind. Da gibt es keine Diskussion. Wenn Halacha festgelegt ist, dann müssen sich alle Juden daran halten. Und das war nun ein Spezialist für Halacha. Und es ist völlig überwältigend, wie der Herr Jesus dann auf diesen Angriff antwortet. Und schließlich, am Ende dieses Tages, wird klar, der Herr wird von allen Gruppen des Judentums als Messias abgelehnt. Und darum verkündet der Herr, als er dann im Begriff ist, aus dem Tempel hinauszugehen, es wird zum Untergang des Tempels kommen. Die Jünger sind unter Schock und fragen dann, wie geht das? Was ist das Zeichen? Wann wird das geschehen? Und das führt dann zur Endzeitrede in Lukas 21. Also ein ganz besonderer Tag. Und dieser Tag aber, als besonderer Tag, eingefügt in die gesamte Passionswoche. Wir haben gesehen, in Lukas 19 beginnt es eigentlich mit Palmsonntag, in dem da der Einzug ab Vers 28 beschrieben wird, beginnt auch der fünfte und letzte Teil des Lukas-Evangeliums. Palmsonntag, dann Montag, Tempelreinigung und eben Dienstag, diese harten Diskussionen und es geht weiter Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Kreuzigung. Samstag, der Herr ist den ganzen Tag im Grab und dann schließlich der erste Tag der Woche, der Tag nach dem Sabbat, der Auferstehungstag. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, diese Woche ist so wichtig in den Evangelien. Obwohl die vier Evangelien ja eine Biografie, also eine Lebensbeschreibung des Herrn Jesus geben, wird für diese eine Woche aus seinem Leben von 33 Jahren 32% des Textes in den vier Evangelien verwendet. Also gut, ein Drittel der Evangelien beschäftigt sich nur mit dieser Woche. Und diese Woche wird also so dargestellt ausführlich in Evangelien. Übrigens nur im Markus-Evangelium werden die genauen Zeitmarkierungen gegeben, dass man genau festlegen kann, das ist Sonntag, das nächste Tag, Montag, nächster Tag, Dienstag. Das ginge zum Beispiel mit dem Matthäus-Evangelium allein nicht. Das Markus-Evangelium ist das Evangelium, das am meisten Betonung legt auf die zeitliche Chronologie. Und dann ist das genau festgelegt. Und es ist dann so, wie viele wissen, dass diese Wochentage inhaltlich genau entsprechen diesen sieben Psalmen, die im Tempel damals jeweils an den gegebenen Wochentagen gesungen wurden. Zum Beispiel Psalm 24 wurde immer am Sonntag gesungen. Also in der Bibel steht nicht Sonntag, sondern am ersten Tag der Woche. Und zwar das ist der Psalm, der sagt, ihr Tore Jerusalems, öffnet euch, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und genau an diesem Tag ist der Herr eingezogen nach Jerusalem. Und diese Psalmen, das sind deshalb eine ganz spezielle Auswahl aus dem Buch der Psalmen, für jeden Wochentag festgelegt, die stimmen inhaltlich genau mit dem überein, was jeweils an einem dieser Tage in der Passionswoche geschehen ist. Also überwältigende Übereinstimmung. Natürlich heute gibt es den Tempel nicht mehr, aber in jedem Situr, also jüdischen Gebetsbuch, sind ja diese Wochenpsalmen auch drin. Sind noch genau die gleichen, auch heute noch. Und die entsprechen so den Tagen der Passionswoche. Und was dazu kommt, jeder Tag entspricht dann auch inhaltlich den Schöpfungstagen. Also zwischen den Schöpfungstagen und dem, was in dieser Passionswoche geschieht, gibt es jedes Mal genau Parallelen. Und das war dann auch so damals. Es gab verteilt im Land, in verschiedenen Synagogen, Leute, die an jedem Wochentag den betreffenden Tagesabschnitt in 1. Mose 1 lasen. Und der erste Schöpfungstag ist der Tag, wo Licht in die Finsternis hineinleuchtet. Und das entspricht eben Palmsonntag, wo der Herr Jesus vom Ölberg herkommend, wo ja am Morgen jeweils die Sonne im Osten aufgeht, um in die Finsternis Jerusalems hineinzuleuchten, da kommt der Herr Jesus hinein nach Jerusalem. Und so passt das also bei jedem Tag wieder, sehr eindrücklich. Ich möchte nur darauf hinweisen, Freitag. Freitag ist der Tag, an dem Gott den Menschen erschaffen hat. Gott hat der Menschheit das Leben gegeben, das Leben eingehaucht. Und am Freitag war es, wo der Mensch, der Messias, das Leben genommen hat. Und das Eindrückliche ist, wenn man bedenkt, dass der Ausführende in der Schöpfung war der Sohn. Also war es der Sohn, der Adam den Lebenshauch eingehaucht hatte. Und an Karfreitag haben sie dem Sohn als Mensch das Leben genommen. Und er hat seinen Geist übergeben in die Hände des Vaters. Also alles sehr eindrücklich und alles hat so eine besondere Bedeutung. Und jetzt gehen wir zu Lukas 20, Vers 27. Darf ich bitten, dass jemand vorliest? Zunächst mal bis Vers 47, bitte.
Da kamen einige der Sadduzäer, die sagen, es gebe keine Auferstehung, zu ihm und fragten ihn, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt, der eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite nahm die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie, ebenso alle sieben, und hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber würdig geachtet sind, jene Welt und die Auferstehung von den Toten zu erlangen, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose bei dem Busch hingewiesen, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er aber ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn ihm leben sie alle. Da antworteten einige der Schriftgelehrten: Meister, du hast recht geredet. Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Er sagte aber zu ihnen: Wie sagen Sie, Christus sei Davids Sohn? Und er selbst, David, sagt im Buch der Psalmen: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David nennt ihn also Herr. Wie ist er dann sein Sohn? Während aber das ganze Volk zuhörte, sagte er zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen, die Begrüßungen auf den Märkten lieben und gern die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze auf den Gastmälern einnehmen. Sie verschlingen die Häuser der Witwen und sprechen zum Vorwand lange Gebete. Die werden ein umso schwereres Gericht empfangen.
Vielen Dank. Wichtig der Hintergrund: Die Sadduzäer waren eine Richtung im Judentum mit damals etwa 4000 Mitgliedern, vor allem zusammengesetzt aus reichen Priestern. Also Oberschicht der Priester und auch der Hohepriester war mit dabei, der Kajaphas. Und die waren sehr liberal. Sie anerkannten nur die Tora, die fünf Bücher Mose. Den Rest des Alten Testamentes lehnten sie als nicht inspiriert ab. Übrigens wie die Samaritaner bis zum heutigen Tag. Die halten nur fest an der Tora. Alle alttestamentlichen Bücher, die werden nicht als Gottes Wort angesehen. Historisch für sie interessant, aber eben nicht inspiriert. Und sie lebten im Luxus, und zwar gerade durch die gewaltigen Einkünfte des Tempels wurden sie so reich. Und wir haben eine sehr eindrückliche Illustration ihres Reichtums durch die Ausgrabungen im jüdischen Quartier in Jerusalem. Manche sind ja wahrscheinlich schon gewesen in dem Burnt House. Das ist ein verbranntes sadduzäisches Haus aus dem Jahr 70 nach Christus. Und vielleicht war man auch schon in dem sogenannten Wall Museum. Das ist auch unterirdisch unter den Häusern im jüdischen Quartier, gerade neben dem Platz vor der Churva-Synagoge. Und dort hat man sogar einen Palast ausgegraben. Möglicherweise ist das der Palast von dem Hohenpriester Annas gewesen. 600 Quadratmeter Grundriss. Nicht schlecht. Ja, eine Familie mit 6 Kindern wäre ganz, ganz toll. Aber das zeigt uns, in welchem Luxus die geschwelgt haben. Und eben auch ihre Alltagsgegenstände und so hat man da gefunden und gesehen, die lebten wirklich im Reichtum. Und zwar waren sie eben so liberal, dass sie sagten, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Also mit dem Tod hört die Existenz auf. Es gibt auch keine Seele oder einen Geist, der über den Tod hinaus existiert. Also alle, die heute denken, sie seien fortschrittlich, weil sie so materialistisch denken, das ist Schnee von gestern. Das glaubten die auch. Und darum war für sie wichtig, dass man das Leben genießt, bevor man stirbt. Und darum lebten sie im Luxus. Und jetzt kommen diese Sadduzäer gegen den Herrn. Das sind also die Leute, die sagen, Bibel minus. Und die Pharisäer, das waren die, die sagten Bibel plus die Bibel, aber dann braucht es die Halacha, unserer Gesetzgelehrten, also wirklich den Top-Rabbinern. Was die festlegen, halachisch, das muss befolgt werden. Das ist Bibel plus. Denn diese Halacha geht ganz bewusst über die Gebote Gottes hinaus. Im Talmud heißt es, man muss um die Gebote Gottes herum einen Zaun errichten. Das heißt, man muss sie strenger auslegen, als sie geschrieben sind. Um mit diesem Sicherheitsabstand zu garantieren, dass man das Gebot selber nicht bricht. Aber gerade durch diesen Sicherheitsabstand haben sie ganz viele Gebote gerade gebrochen. Also Bibel plus, Bibel minus, Herodianer, das waren die Opportunisten, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeiteten. Kann man sagen, die Verräter. Und der Sanhedrin selber, der oberste Gerichtshof, war zusammengesetzt aus einer großen Gruppe von Pharisäern und von Sadduzäern. Das hat übrigens Paulus ausgenutzt. In Apostelgeschichte 23 steht er vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle im Tempel. Das war nicht mehr Kaiaphas, das war Jahre später, das war vor dem hohen Priester Ananias, Ben Nebedeus. Und dann hat er gesagt, ich stehe hier vor dem Sanhedrin, weil ich an die Hoffnung der Auferstehung glaube. Ja, er verkündigte, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und dann hat sich der Gerichtshof gespalten. Die Pharisäer haben gesagt, ja gut, also wenn das so ist und falls da er einen Engel erlebt hat, der mit ihm gesprochen hat, dann ist das durchaus denkbar. Die Sadduzäer, auf keinen Fall, gibt's ja gar nicht. Und damit hat er den Gerichtshof gespalten. Die haben sich untereinander gestritten und Paulus wurde dann evakuiert. Ja. Also das ist so ein bisschen als Hintergrund. Und jetzt kommen diese und sprechen den Herrn an mit Lehrer. Echte Schmeichler. Lehrer, genauso schmeichlerisch wie die Aufpasser in Vers 20, die gemäß Matthäus 22, 15 Pharisäer waren und Herodianer. Die haben gesagt, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest, Vers 21, und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. So sind sie gekommen. Schöne Sprüche, und in Wirklichkeit wollten sie gegen ihn vorgehen und ihn in eine Falle locken. Ach da, Lehrer. Mose hat uns geschrieben, und jetzt nehmen Sie Bezug auf 5. Mose 25, 5 bis 10. Das ist das Gesetz über die Leviratsehe. Die präzisiert, wenn ein Mann stirbt und seine Witwe hinterlässt, dann besteht ihr das Problem, wenn sie kinderlos waren bis dahin, dass dieses Geschlecht in Israel ausgelöscht wird. Und das war für das irdische Volk Gottes eine Katastrophe. Das bedeutet auch, nicht nur, dass die Geschlechterlinie ausgelöscht wurde, sondern auch, dass dann dieses Erbteil, das dieser Linie gehörte, eben verschoben wurde, und darum wurde dort geregelt, dann soll der nächste Verwandte diese Frau heiraten. Also der Bruder des verstorbenen Mannes. Oder, übrigens, wenn keiner da war, dann vielleicht ein näher Verwandter, ein Cousin und so weiter. Aber sonst war ja diese Art von Ehe vollkommen verboten nach der Tora. Also der Bruder des verstorbenen Mannes dürfte nie sonst diese Witwe heiraten, nur in diesem Fall, wenn sie kinderlos waren. Und jetzt konstruieren die Sadduzäer einen Fall, dass eben das siebenmal so geschehen ist und in keinem Fall gab es Nachkommen. Also es wird argumentiert mit irgendeinem Fantasiefall, nicht mal konkret, um den Gedanken einer Auferstehung absurd erscheinen zu lassen. Sie sagen, ja gut, und dann in der Auferstehung, welcher Mann gehört zu dieser Frau? Sie hat sieben Männer gehabt. Nacheinander. Und dann erklärt der Herr, das ist in der Auferstehung sowieso eine völlig neue Ordnung. Da werden keine Ehen mehr geschlossen. Auferstandene Menschen sind also Menschen, die, Vers 35, nicht heiraten, nicht verheiratet werden. Und zweitens, sie können auch nicht mehr sterben. Und dann sagt der Herr, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes. Engeln gleich bedeutet, dass sie wie Engel nicht heiraten. Also Engel sind von Gott in der Schöpfungsordnung nicht vorgesehen für Heirat. Und das heißt nicht, dass sie nicht männlich wären. Die Bibel spricht in Daniel 9 ausdrücklich von dem Mann Gabriel. Aber Engel heiraten nicht. Und Engel können nicht sterben. Nur Menschen können sterben. Engel können nicht sterben. Und darum heißt es ja auch in Hebräer 2, dass der Herr Jesus für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt worden ist, wegen des Leidens des Todes. Der Jesus wurde ein Mensch und als Mensch konnte er in den Tod gehen und damit hat er sich für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum in der Bibel nie steht, dass Engel in den Hades kommen, ins Totenreich, sondern es wird gesagt, dass Engel in den Abyssos kommen. Also gefallene Engel kommen in den Abyssos, nicht in den Hades. Aber wir haben Stellen, die klar machen, dass das der gleiche Ort ist. Aber für Engel wird der Ort nie Hades genannt, sondern Abyssos, das heißt Abgrund, weil Engel nicht sterben können. Und der Hades ist eben der Ort, wo die verstorbenen Menschen hinkommen. Und die verloren gehen, die kommen in den Hades, den Ort der Qual, das haben wir gesehen in Lukas 16. Ja, und darum sagt der Herr Jesus, sie sind Engeln gleich. Also das heißt nicht, dass wir Engel werden, sondern eben in diesen zwei Punkten entsprechen wir Engeln. Und darum muss klar sein, es gibt eine neue Ordnung, er wird nicht geheiratet. Lies nochmals jemand Vers 34.
Und Jesus antwortete ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber würdig geachtet sind, jene Welt und die Auferstehung von den Toten zu erlangen, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen.
Ja, danke. Also die Söhne dieser Welt, und man kann auch übersetzen, die Söhne dieses Zeitalters. Heiraten, werden verheiratet. Das ist für die jetzige Ordnung von Gott so vorgesehen. Aber dann spricht er von jener Welt oder jenes Zeitalters. Und das ist gewissermaßen das zukünftige Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Und dort werden die auferstandenen Gläubigen eben nicht mehr heiraten und sie können auch nicht mehr sterben. Der Jesus benutzt hier eigentlich die Ausdrücke, die auch die Rabbiner benutzten. Die sprachen immer von Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, das ist die gegenwärtige Zeit, Olam Haba, das zukünftige Zeitalter, und damit meinten sie das Zeitalter, wenn der Messias hier auf Erden regiert. Und genau diese Ausdrücke verwendet der Herr hier. Und übrigens auch in Matthäus 12 spricht er von diesem Zeitalter und dem Zeitalter. Und auch an anderen Stellen, auch der Apostel Paulus in Epheser 1, 19 bis 21 spricht er auch dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Also so wird diese Lehre Heilszeitalter neutestamentlich unterschieden. Und da ist also für die Auferstandenen eine völlig neue Ordnung. Und da werden auch die alttestamentlich Gläubigen, die werden im tausendjährigen Friedensreich auch mit dabei sein, aber eben nicht mehr als solche, die wieder heiraten würden. Und damit ist die ganze Sache erledigt. Aber doch nicht ganz. Der Herr fügt dann hinzu, in Vers 37, liest er nochmals Edmund. Und das ist fantastisch.
Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose bei dem Busch hingewiesen, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt.
Ja, danke. Also, Der Herr Jesus beweist jetzt anhand der Tora, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. Ich war, er hätte das tun können, indem er zitiert, Hiob 19, Vers 25, Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist nach diesem da, dieses Fleisch zerstört, so werde ich Gott aus meinem Fleisch anschauen. Also ganz klar die Auferstehungshoffnung, dieser Körper wird zerstört und dann habe ich doch wieder einen Körper und werde Gott anschauen. Oder Daniel 12, 1 und 2, die im Staube schlafen, werden auferweckt werden, auferstehen, jene zum ewigen Leben und die anderen zu ewigen Abscheu. Oder Jesaja 26, geben wir die Stelle an für die, die notieren. Das sind alles Stellen über die Auferstehung im Alten Testament. Jesaja 26, Vers 19, deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Wacht auf und jubelt, die im Staub, die im Staube liegen und so weiter. Also ganz klar wird im Alten Testament über die Auferstehung gesprochen, aber die Sadduzäer erkannten ja diese Schriftstellen nicht. Und darum musste der Herr anhand der Tora einen Beweis liefern. Und jetzt? Welche Stelle sollte man bringen in der Tora über die Auferstehung? Es gibt schon noch mehr. Ja, zum Beispiel Abraham, 1. Mose 22, geht ins Land Moria, um seinen Sohn zu opfern. Und als er dann nahe beim Ort ist, sagt er seinen Knechten, bleibt ihr hier, ich gehe mit dem Sohn dahin und werde anbeten und wieder zu euch zurückkehren. Wieso hat er gesagt, wir werden zurückkehren? Er musste ihn ja opfern. Hebräer 11 sagt, dass Abraham geglaubt hat, dass Gott Isaak aus den Toten auferwecken wird, weil Gott ja verheißen hat, über die Linie von Isaak wird die Verheißungslinie kommen bis auf den Messias. Und darum hat er also logische Schlussfolgerung, es muss eine Auferstehung geben. Aber der Herr Jesus sagt, in dem Dornbusch hat Mose angedeutet. Damals gab es ja keine Kapiteleinteilung. Das kam erst im Mittelalter auf. Also eine relativ späte Erscheinung. Darum gibt es auch in den Qumran-Handschriften, den biblischen Qumran-Handschriften, die bis über 2000 Jahre alt sind, gibt es keine Kapitel. Einteilung und schon gar nicht Verse. Die Verse sind auch im Mittelalter erst eingeführt worden und nach den Kapiteln. Und dann musste man eben zitieren, eine bestimmte Stelle, mit einem Stichwort im Kontext. Und er konnte nicht sagen, habt ihr nicht gelesen in 2. Mose 3? Aber dort geht es ja um den Dornbusch, die Erscheinung Gottes im Dornbusch. Und darum sagt er, Mose hat angedeutet, in dem Dornbusch, also in dem Abschnitt, wo der Dornbusch erwähnt wird. Wenn ihr den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Ja, und das ist so, 2. Mose 3, Vers 6, kann das jemand vorlesen? Da stellt sich Gott selber gegenüber Mose vor.
Und er sagte weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
Und Mose. Genau. Und jetzt argumentiert der Herr Jesus, damals war ja Abraham, Isaak und Jakob schon lange tot, seit Jahrhunderten. Und trotzdem spricht Gott zu Mose, und zwar gegenwärtig. Ich bin der Gott Abrahams. Ja, aber wenn Abraham nicht mehr existiert, wie kann er sagen, ich bin der Gott Abrahams? Das ist ja einer, den es gar nicht mehr gibt. Und der Herr Jesus sagt, ja, wenn Gott sich da gewissermaßen in Gegenwart nennt, ich bin der Gott Abrahams, Ani, Elohei, Abraham, Ve Elohei, Yitzchak, Ve Elohei, Yaakov. Das ist quasi Gegenwartsform, drückt man so aus, ohne Verb. Einfach Ani, Elohe, ich bin Gott. Das Bin braucht es gar nicht auf Hebräisch. Das ist dann in Gegenwartsform ausgedrückt. Er sagt also nicht, Hayiti, Elohei, Abraham, ich war der Gott Abraham. Das würde man so sagen auf Hebräisch, aber er sagt, Ani, Elohei, Abraham. Und das heißt also in der Gegenwart. Und so sagt der Herr Jesus, er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Und hier meint natürlich der Herr Jesus, wenn er sagt, dass sie leben, dass sie existieren. Sie sind ja noch nicht auferstanden. Aber sie existieren als Personen weiter im Jenseits. Also die ganze Lehre mit Seelenschlaf, die widerlegt der Herr ganz einfach hier mit 2. Mose 3. Er hätte es mit anderen Stellen tun können, die noch klarer gewesen wären, aber er hat diese Stelle nehmen müssen im Blick auf die Sadduzäer. Und was können wir daraus lernen für uns? Praktische Anwendung. Ja, dass man also, wenn man mit Menschen spricht, muss man dort ansetzen, wo sie gleiche Meinung sind, damit man auf etwas aufbauen kann. Also man kann nicht irgendwo da oben kommen und das ist für sie alles, wie man sagt, Bahnhof. Aber der Herr hat sich genau ihnen angepasst. Da wusste er, da kann ich mit ihnen argumentieren und da hat er aufgebaut. Und so ist es überhaupt in der Mission etwas ganz Grundsätzliches, dass man dort ansetzt, wo die Leute stehen. Und das hat auch der Apostel Paulus so schön gezeigt in Athen. Was macht ein Missionar, wenn er in einer Großstadt ist und auf seine Freunde warten musste? So was in Apostelgeschichte 17. Es heißt, er ging in der Stadt herum. Und dieser Stadtrundgang war wichtig, denn er hat gesehen, wie leben die Athener, wie denken die Athener. Und das ist wichtig, dass wir uns überlegen, wo stehen die Menschen, wie leben sie, wie denken sie, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und dann vor dem Areopag, dem Gerichtshof in Athen, sagt er, ich bin in der Stadt herumgegangen, ich sage es jetzt mit meinen Worten, und ich habe einen Altar gesehen, der gewidmet ist dem unbekannten Gott. Und diesen Gott verkündige ich euch. Und damit war sein Hals aus der Schlinge. Denn er wurde ja mit dem Verdacht vor den Areopag gebracht, er würde fremde Götter nach Athen bringen. Und das war ja der gleiche Vorwurf, den man Sokrates gemacht hatte, Jahrhunderte zuvor. Die Eltern seiner Schüler, die gegen ihn waren, haben ihn zu Unrecht verklagt, er bringe fremde Götter nach Athen, er muss den Giftbecher trinken, angewiesen durch den Areopag und starb. Und jetzt kommt Paulus, es scheint, dass er ein Verkündiger fremder Götter ist. Und er sagt, ich war in eurer Stadt, ich habe einen Altar gesehen, gewidmet dem unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr nicht kennt, und das war keine Beleidigung, denn sie haben ja selber drauf geschrieben, dass sie ihn nicht kennen. Diesen Gott, den ihr, obwohl ihr ihn nicht kennt, aber verehrt, den verkündige ich euch. Das ist der Gott, der den Himmel gemacht hat und die Erde. Und so hat er dort angesetzt. Und wir müssen auch eben dort ansetzen, wenn man mit Katholiken spricht, muss man dort ansetzen, was ihnen wertvoll und heilig ist. Und wenn man mit naturverbundenen Leuten spricht, muss man dort ansetzen, was ihnen wichtig und groß ist, und so kann man sie abholen. Das hat der Herr uns auch mit diesem Beispiel zeigen wollen. Und dann Vers 39 und 40, die Reaktion von einigen Schriftgelehrten: Lea, du hast recht gesprochen. Das ist eigentlich der Abschluss noch von dem, was im Matthäusevangelium gesagt wird, dass da ein Nomikos kam, ein Halacha-Lehrer, und er sagte, wollte wissen, welches ist das größte Gebot. Und das ist so, im Judentum hat man sich die Frage gestellt, wie kann man die Tora mit all ihren unzähligen Geboten auf den kleinsten Nenner reduzieren? Man hat mal alles systematisiert in 613 Geboten. Es gibt schon mehr Gebote, aber man hat das systematisch dann zusammengefasst, dass gewisse Gebote, das ist eigentlich das Gleiche, es gibt dann ein Gebot. 613 hat man so gekriegt und dann wollte man sie reduzieren. Und natürlich, die 10 Gebote sind schon eine Zusammenfassung, aber man wollte noch weiter runtergehen mit, es ist ähnlich wie in der Physik, da sucht man auch nach der Weltformel. Eine Formel, die am Schluss alle Gleichungen erklären. Die haben wir immer noch nicht gefunden. Aber das ist so quasi die Sehnsucht der Physiker und die Sehnsucht der Rabbiner war, zu reduzieren. Und der Herr gibt dann die Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, deinem ganzen Herzen und so weiter. Und dann aus 3. Mose, das war 5. Mose 6, und dann aus 3. Mose 18, nein, 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn alle Gebote sind einerseits auf den Mitmenschen ausgerichtet und in erster Linie auf Gott ausgerichtet. Und wir denken, ja, das ist doch gar nichts Besonderes. Man hat diese Zusammenfassung im Judentum nicht gekannt. Und das ist effektiv eine Sensation gewesen, diese Antwort. Und dann folgt eben, was hier gesagt wird, die Schriftgelehrten, einige der Schriftgelehrten, Lehrer, du hast recht gesprochen. Und von da an ist Ende der Diskussion. Ja, das ist eine mutwillige grammatikalische Sache. Man konjugiert im Hebräischen ganz normalerweise mit zuerst dritte Person, zweite Person, erste Person. Also, wenn man Hebräisch lernt, dann muss man eben lernen, katal, katalta, katalt, katalti, katalno, kataltem, katalten, katalno. Ja? Das geht immer dritt, zwei, eins, dritt, zwei, eins. Und das hängt damit zusammen, dass man die Verben, fast alle Verben kann man auf Wurzeln von drei Konsonanten zurückführen. Und diese drei Konsonanten mit einem AA dazwischen, zum Beispiel QTL, wie ich jetzt gerade zitiert habe, Katal, das ist kein schönes Wort, das heißt töten. Aber es ist grammatikalisch ein sehr passendes Wort, weil es keine Ausnahmen gibt bei diesen Konsonanten. Also, er und dann die Ableitungen sind dann einfacher. Nachher die zweite Person kommt, die erste Person. Und natürlich haben dann Leute abgeleitet, das ist eigentlich, wie wir denken sollen, zuerst an er, das ist Gott. Und dann du, das ist der Mitmensch. Und dann an mich. Das ergibt sich einfach so aus Praxis. Man könnte aber das auch anders lernen. Es gibt, du würdest wohl auch Grammatiken finden, die beginnen mit der ersten Person. Aber es eignet sich im Hebräischen sehr gut, eben 3, 2, 1. Ist das beantwortet?
Ja.
Gut. Ja, jetzt, es war eine Sensation. Und wirklich, alle sind einfach stumm. Keiner kann mehr was bringen. Und jetzt stellt der Herr Jesus eine Frage. Und diese Frage ist seine letzte Frage, die er ans Judentum gerichtet hat. Und sie ist bis heute nicht beantwortet worden. Lies du nochmals, Edmund.
Aber zu ihnen, wie sagen sie, Christus sei Davids Sohn?
Also ich erkläre da was dazu. Christus ist ja griechisch und steht für hebräisch Messias. Also er sagt, jetzt in Bezug auf den Messias, wie kommt es, dass die Rabbiner alle sagen, der Messias muss ein Nachkomme sein von David? Das ist natürlich, weil das an verschiedenen Stellen so beschrieben wird im Alten Testament, zum Beispiel Jeremia 23, Vers 5, ein Spross aus der Linie von David oder ja, auch andere Stellen sagen das klar. Also, wie kommt es, dass die Rabbiner sagen, der Messias muss ein Sohn von David sein? Aber jetzt kommt ein Problem.
Vers 2. Und er selbst, David, sagt im Buch der Psalmen, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege.
Danke. Na, bis da. Und zwar zitiert jetzt der Herr Jesus Psalm 110. Und da ist es auch wichtig zu wissen, dass die Rabbiner im Judentum schon vor 2000 Jahren erklärt haben, Psalm 110 ist messianisch. Der spricht von dem kommenden Messias. Ja, und da spricht König David, weil er der Autor von Psalm 110 ist. Und er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Jetzt nennt David den Messias, der ja von ihm abstammen soll, nennt er mein Herr. Und das führt zur Frage des Herrn Jesus, Vers 44.
David nennt ihn also Herr. Wie ist er dann sein Sohn?
Damit man versteht, was der Herr meint, danke, dann muss man sich das so vor Augen führen. Ich würde ja nie einen meiner Söhne ansprechen mit mein Herr. Das ist nicht angemessen. Ja? Und jetzt ist es aber so, der Messias ist ja ein Sohn von David. Wie kommt es denn, dass David sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn? Wie kann der Messias der Sohn von David sein, wenn David als Urvater ihn Herr nennt? Und da muss ich noch etwas erklären. Im rabbinischen Judentum, da ist man der Meinung, also die Hauptmasse ist der Meinung, rein theoretisch, der Messias, der im Alten Testament angekündigt wird als der kommende Erlöser, das wird ein normaler Mensch sein. Er wird nicht Gott und Mensch sein. Das ist der Hintergrund. Und der Herr Jesus fordert Sie jetzt heraus, Sie müssen Stellung nehmen. Wie kann eure Auffassung stimmen, der Messias wird nur ein Mensch sein? Es ist klar, er muss Davids Sohn sein, aber David nennt ihn mein Herr. Gut, jetzt könnte jemand sagen, schlagen wir mal auf, Psalm 110. Im hebräischen Text steht hier Yahweh, also das erste, der Herr, ist im hebräischen Text Yahweh, der Ewigseiende. Das spricht man in der Synagoge allerdings nicht aus. Man sagt immer als Ersatzwort Adonai, das heißt mein Herr. Darum steht hier im griechischen Neuen Testament eben der Herr sprach zu meinem Herrn. Jetzt aber heißt es im Psalm 110, also Jahwe, wörtlich im hebräischen Text, sprach zu meinem Herrn. Und da steht, so wie die Rabbiner im Mittelalter mit den Punkten und Strichen die Vokale angedeutet haben, dann steht Adoni. Und das kann man im Prinzip, ja, das, nein, das ist auch normal, jedem auf der Straße sagen, jedem Mann. Also wenn man den Weg nicht weiß, kann man jemanden aufhalten und sagen, Slicha, Adoni, Entschuldigung, mein Herr. Und dann kann man die Frage stellen. Und David sagt also hier, nach ihrer Interpunktion Adoni. Aber man könnte, und die Punkte und Striche sind ja nicht inspiriert, man könnte auch die Vokale einsetzen, man schreibt es nämlich genau gleich, Adonai. Ja? Und dann ist es eben Herr, so wie man Gott anspricht. Wörtlich ist sogar ein Plural. Adoni ist mein Herr, Adonai ist grammatikalisch meine Herren. Aber das wird benutzt für Gott. Ja? Und auch heute in der Synagoge weltweit, wenn der Name JHWH kommt, also Yahweh, was man aus Ehrfurcht nicht ausspricht, liest man Adonai. Jetzt ist es aber so, in dem gleichen Psalm, in Vers 5, da spricht David zu Gott, liest du, Edmund?
Zu deiner Rechten wird die Könige am Tag seines Zorns zerschmettern.
Und da steht nochmals, der Herr zu deiner Rechten. Wer ist der Herr zu deiner Rechten? Das ist der Messias, ja? Der Messias. Aber hier steht auch, in jeder hebräischen Ausgabe steht Adonai. Also wirklich mein Herr, aber das Typische für Gott. Und wie kann das sein, dass er einerseits ein Mensch ist, Davids Sohn, aber andererseits hat er diesen göttlichen Titel Adonai? Und niemand hat ihm etwas geantwortet. Und so steht es auch in der Parallelstelle in Matthäus nach dieser Stelle. Niemand hat da Antwort. Klar, niemand hat ihm geantwortet. Und diese Frage bleibt bis heute. Wie kann man behaupten, der Messias werde nur ein Mensch sein, wenn die Bibel sagt, er ist Adonai? Übrigens an dieser Stelle, wir haben das ja vor einiger Zeit schon mal durchgenommen im Bibelseminar, und dann hat einer eine ganz gute Frage gestellt. Weiß noch, wer das war? Ja, du, Philipp. Weißt du noch, was du gefragt hast? Eine sehr, sehr, sehr gefährliche Frage.
Wie man die Leute in Israel jetzt
anspricht. Ja, also ich habe ja gesagt, auf der Straße sagt man Adoni, mein Herr. Ah, wenn jetzt da eine Gruppe von Leuten kommt und du möchtest fragen, wie der Weg heißt, dann sagst du...
Eben nicht Adonai, sondern eben...
Kannst du nicht Adonai sagen? Das geht gar nicht. Das ist nur für Gott. Aber was sage ich denn zu diesen Herren? Meine Herren, können Sie mir den Weg erklären nach... Dann sagt man Rabotai. Und darum auch schon im El Al-Flieger, wenn es dann losgehen soll, kommt die Durchsage, Virotai virabotai, Beshem Chavrat El Al. Also, meine Damen und Herren, im Namen der Gesellschaft von El Al und so weiter. Also Rabotai, ein anderes Wort braucht man für meine Herren. Man sagt also nicht Adoni, Adonai, sondern Adoni und Rabotai. Das wird nicht für Menschen benutzt, das geht gar nicht. Aber Psalm 110 verwendet diesen göttlichen Titel für den Herrn Jesus. Das haben wahrscheinlich auch schon einige gehört, dieses Beispiel, aber ich erzähle es für die, die es noch nie gehört haben. Ich war auf einem Ort auf dem Bahnhof und habe versucht, so mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann stellt sich heraus, das war einer ein Jude. Also man hat es nicht gesehen, so äußerlich. Und dann kam das heraus und dann sagte er mir, ihr seid sowieso Götzendiener. Wieso? Ja, ihr betet einen Menschen an. Ja, wir beten zu Jesus Christus, ja? Und das Neue Testament lehrt das Gebet zu Jesus Christus. Und das Lamm Gottes in Offenbarung 5 wird angebetet. Da habe ich ihm gesagt, ja, aber dieser Mensch ist gleichzeitig Gott in einer Person. Und das steht in eurer Bibel. Wollt ihr wissen, wo? Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren. Was ist mit dem? Ich habe keinen Strom mehr. Ganz einfach. Nein, ich brauche eine Batterie. Ja, so können Fragen aus der Fassung bringen. Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, jetzt kommen drei Doppelnamen des Messias, wunderbarer Berater, starker Gott und dann Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Da habe ich ihm gesagt, er wird genannt El Gibor, starker Gott. Aber er wird geboren als Kind, dann ist er ein Mensch. Aber wenn er El Gibor heißt, dann ist er Gott. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein. Und das ist auch eine Stelle, die die Rabbiner auf den Messias gedeutet haben, schon früher. Und auch in jeder Rabbinerbibel steht das. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Da habe ich ihm gesagt, wenn der Messias aus Bethlehem kommt, dann ist er ein Mensch. Aber wenn seine Ursprünge von den Tagen der Ewigkeit her sind, dann ist er Gott. Und dann noch dazu, und dann seine Antwort, Sie können gut reden. Das war's, aber das war einfach das Wort Gottes. Und diese Frage muss das Judentum sich stellen. Und wirklich einmal, wenn der Herr Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit und der Überrest aus Israel ihn empfangen wird, wenn er auf dem Ölberg kommt, da lesen wir in Sacharja 12, können wir es aufschlagen. Vers 10, wie sie auf seine Erscheinung reagieren werden. Das ist so herzbewegend.
Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben.
Ja, danke. Also, da steht's. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Frage, wer spricht hier im Text? Wo steht Sohn in Sacharja 12? Also antwortet nur aus dem Text von Sacharja 12.
Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel, Yahweh.
Wo liest du das?
Vers 1.
Ausspruch des Herrn, Großbuchstaben, das ist also Yahweh, der Ewigseiende. Und dann geht es gerade noch weiter, Kamine. Es spricht der Herr, Yahweh, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Innern bildet. Doppelpunkt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Und es ist immer der gleiche Sprecher in all den weiteren Versen. Und dann in Vers 10 sagt er, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Eine Geistesausgießung wird kommen. Und sie werden, sagt immer noch der, der den Heiligen Geist ausgießen wird, also Yahweh, der Ewige, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ja, Gott kann man nicht durchbohren. Aber der Herr Jesus wurde durchbohrt am Kreuz mit dem Speer. Und er ist, das sagt Sacharja 12, Yahweh, durchbohrt. Und interessant ist, im Talmud, sogar in beiden Talmuden, es gibt den babylonischen Talmud, der ganz verbindlich ist, und den ein bisschen weniger verbindlichen, den Jerusalemer Talmud, in beiden Talmuden steht, diese Stelle bezieht sich auf den Messias. Also es ist bekannt im Judentum. Yahweh spricht und sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Aber jetzt wird es noch schwieriger. Im gleichen Vers heißt es, den sie durchbohrt haben, liest du weiter, Edmund?
Und werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt, und werden bitterlich um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint.
Merkt man, was da jetzt geschieht, grammatikalisch. Der spricht, sagt ja, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und dann, und werden über ihn wehklagen, wer über ihn? Und werden bitterlich Leid tragen, wie mit dem gleichen Schmerz, den man empfindet, wenn man seinen ersten Sohn verliert. Das ist ein ganz spezieller Schmerz. Kann man gar nicht beschreiben. Aber das, genau so werden sie das empfinden. Über ihn wehklagen. Über wen? Über den Messias, der durchbohrt ist. Ja, aber das steht ja jetzt über ihn. Vorher steht ja, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ja, natürlich. Ja, was jetzt? Wer spricht hier? Auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, das spricht der Sohn. Und dann, was sagst du?
Dann spricht der Vater.
Im gleichen Satz weiter. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklagen. Über den einzigen Sohn und über den Erstgeborenen. Also, es spricht immer noch Yahweh, aber das macht alttestamentlich klar, dass in der Gottheit mehr als eine Person ist. Yahweh durchbohrt und Yahweh, der sagt, sie werden über ihn wehklagen. Und dann wird übrigens das möglich sein, dass der Überrest an Jesaja 53, wörtlich so wie es steht, wird beten und die werden weinen und wehklagen. Und der Text sagt, das ganze Land Israel, nicht nur Jerusalem, das ganze Land Israel, die werden wehklagen. Und dann können Sie Jesaja 53 genau so lesen, wie es da steht. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch, dann weiter, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Vor kurzem hat mich jemand, ein junges Mädchen, gefragt, wieso ist ihr seit 53 in der Vergangenheitsform geschrieben, obwohl es zukünftig ist? Dann habe ich gesagt, drei Gründe. Und ein Grund war der, damit der Überrest in der Zukunft einmal das genauso beten kann, wie es da steht. Und die werden weinen und dieses wunderbare Kapitel als Gebet rezitieren. Und dann gibt es noch zwei weitere Antworten. Aber das ist ein Grund, damit sie dann dieses Kapitel so beten können. Wenn wir schon in Sacharja sind, noch eine Stelle. Man muss ja Munition haben für gute Gespräche. Sacharja 2. Und das ist ja nicht nur gegenüber orthodoxen Juden wichtig, dass man so argumentiert, sondern auch gegenüber, es gibt so viele Menschen und immer mehr, die die Gottheit Christi leugnen. Und die sagen, Gott sei nur eine Person. Es gibt nur einen Gott, aber es sind drei Personen. Und liest du, Edmund, Sacharja 2, Vers 12. Ich unterbreche dich dann und dann fährst du weiter.
Wenn jemand heiliges Fleisch in dem Zipfel... Ach, das rutscht. 12. Das ist die Luther. Das war im Haggai, richtig? Richtig. Vers 12. Denn so sagt der Herr Zebaoth, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt.
Jetzt ist klar, wer hier spricht. Denn so spricht der Herr, Großbuchstaben, der Heerscharen. Auf Hebräisch, Yahweh Zvaot. Also das sagt man in der Synagoge, Adonai Zvaot. Ja, der Herr der Heerscharen. Und jetzt spricht er.
Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch beraubt haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn sie, ich will meine Hand über sie schwingen, damit sie denen zur Beute werden, die ihnen gedient haben. Und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat.
Also da spricht der Herr Zebaoth und sagt schließlich, und ihr werdet dann erkennen, dass der Herr Zebaoth mich gesandt hat. Jahwe sendet Jahwe. Das ist der Hammer. Das steht so im Alten Testament. Und liest uns noch ein bisschen weiter. Vers 14 und 15.
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn sieh, ich komme und will in deiner Mitte wohnen, sagt der Herr.
Aber da ist klar, wer spricht. Sagt der Herr Jahwe. Adonai.
Und dann? Und zu dieser Zeit werden viele Nationen zum Herrn gebracht werden. Und sie werden mein Volk sein. Und ich will in deiner Mitte wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat.
Es spricht Jahwe und er sagt schließlich, und du wirst erkennen, dass der Herr Zebaoth mich zu dir gesandt hat. Ganz klar, der Herr Zebaoth sendet den Herrn Zebaoth. Und übrigens, nebenbei gesagt, all die Stellen über den Engel des Herrn im Alten Testament, der Engel, das heißt Malach, der Gesandte, das Wort kann auch für Menschen gebraucht werden, einfach für jemanden, der geschickt ist, der Gesandte des Herrn. Aber in 1. Mose 16 sieht man schon, dass der Engel des Herrn, der zu Hagar kommt, plötzlich heißt es, Jahwe, der zu ihr redete. Also er wird Engel des Herrn genannt und plötzlich Jahwe, der gesandt ist und er ist Jahwe. Und das kann man zeigen in ganz vielen Stellen über den Engel des Herrn im Alten Testament. Das ist eine Person, die geschickt ist von Jahwe und selber ist sie Jahwe. Und ein ganz gescheiter Rabbi hat einmal gesagt, Das Problem mit dem Engel des Herrn werden wir wohl einmal lösen müssen, indem wir akzeptieren, dass Gott, der eine Gott, dreieinig ist. Das ist wirklich ganz eindrücklich. Und aber noch, um zu sagen, es gibt selbst in der rabbinischen Literatur Hinweise von Rabbinern in der Minderheit, die glaubten, dass Gott dreieinig ist. Und im Buch Zohar, das ist ein ganz berühmtes rabbinisches Buch, steht: Wie können drei eins sein? Und es wird gesagt, das kann man nur verstehen durch den Ruach HaKodesh, durch den Heiligen Geist. Ja, das ist genau das, was wir sagen, in dem Licht des Neuen Testaments. Jawohl, die Dreieinheit Gottes, die können wir nur verstehen durch den Heiligen Geist. Und jetzt vielleicht zum Schluss noch, eben weil der Herr diese Antwort gelassen hat, als letzte Frage ans Judentum, auf die immer noch der Beantwortung harrt, das Glaubensbekenntnis des Judentums, das ist 5. Mose 6. Und das schließt natürlich genau wieder bei dieser Frage an, wie kann man das Gesetz zusammenfassen? 5. Mose 6, Vers 4. Das wird jeden Tag zitiert.
Israel. Höre Israel. Schma Israel.
Das Schma Israel. Das heißt, höre Israel.
Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein.
Ja, danke.
Und dann, du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben. Jetzt müssen wir ein bisschen Hebräisch lernen. Schma Israel. Und jetzt kommt das Glaubensbekenntnis. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Also, der Herr, unser Gott. Ich spreche jetzt Yahweh nicht aus. Das wäre eigentlich Yahweh. Adonai Eloheinu, der Herr, unser Gott. Herr, einer. Adonai Echad. Das braucht kein Verb. Das muss man im Deutschen einsetzen. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Jetzt steht hier Echad. Und in dem Glaubensbekenntnis des größten Rabbiners des Judentums, das war Moshe ben Maimon. Moses Maimonides. Wenn man in einem Raum 10 Juden hat, nein, es reicht, 3, hat man 10 Meinungen. Aber wenn man sagen kann, Moshe ben Maimon hat gesagt, sind alle ruhig. Weil Moshe hat es gesagt. Und Moshe hat man genannt den zweiten Moses. Also, und er schreibt in der Zusammenfassung des Glaubensbekenntnisses des orthodoxen Judentums, wir glauben, dass Adonai Yachid ist. Ja, das steht nicht in der Bibel. Da steht Adonai Echad. Das sind zwei ganz verschiedene Wörter. Yachid und Echad. Das ist eine Einheit absolut. Und Echad ist zusammengesetzt. Zum Beispiel, der erste Schöpfungstag, da gab es die Dunkelheit, Gott nennt sie Nacht, und es gab den Tag mit Licht, es ward Abend, Nacht, es ward Morgen, Tag, Yom Echad, ein Tag. Ein Tag ist zusammengesetzt, ein Kalendertag, aus Nacht und Tag, Abend und Morgen. Und in 1. Mose 2 am Schluss heißt es, Mose erklärt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei, also und sie werden ein Fleisch werden. Basar Echad, nicht Yachid. Denn eine Ehe, das sind zwei Personen. Und meine Frau hat immer noch, jetzt hätte ich fast gesagt, einen Kopf. Ja, glücklicherweise hat sie einen Kopf. Also, aber wir sind zwei Personen und trotzdem Basar Echad. Aber Yachid, das ginge gar nicht. Und so kann man das noch weiter illustrieren. Und das ist also ganz wichtig, das Glaubensbekenntnis des Judentums sagt, es gibt nur einen Gott, aber dieser Gott ist Echad. Und das ist eine Einheit von drei Personen und nicht eine absolute Einheit. Und der Herr Jesus hat das nochmals gefragt, wie kann er Davids Sohn sein, wenn der Vater ihn, also Vater David, ihn Adonai nennt? Und die einzige Antwort ist, der Messias ist Gott und Mensch in einer Person. Und an diesem Dienstag ging es darum, den Herrn Jesus zu delegitimisieren. Sie wollten beweisen, dass er falsch ist und dass ihre Ansicht richtig war. Darum, sie haben es aus Eifersucht gemacht. Das wird, kommt ja ganz klar heraus. Es war alles Eifersucht. Sie wollten nicht anerkennen, dass er es richtig gesagt hatte, gegen ihre Aussage. Und der Herr macht klar, wer er ist. Er ist eben Gott selber. Der Sohn Gottes ist wirklich Gott. Der Messias muss Gott und Mensch in einer Person sein. Gut, jetzt sind wir mit der Zeit am Ende und werden dann nächstes Mal weiterfahren mit, also das ist dann nicht nächsten Mittwoch, da haben wir wieder Spezialprogramm mit Hebräer 11, wie das schon begonnen worden ist, wenn ich abwesend bin. Und dann haben wir nächstes Mal, wo wir wieder Lukas dran nehmen, dann die Ölbergrede, die Endzeitrede des Herrn Jesus. Immer noch am Dienstag, aber das ist gewissermaßen aus all dieser Auseinandersetzung von Dienstag vor Karfreitag heraus. Dann wollen wir noch zusammen beten.